Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Um Trost soll es heute gehen, so haben wir es ausgeschrieben. Wann braucht man Trost am dringendsten, wenn ein Mensch gestorben ist? Ich las folgende Todesanzeige. Sie signalisiert häufig auch, was die Menschen tröstet, die einen lieben Menschen verloren haben. Ich lese vor. Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken und Augenblicke. Sie erinnern uns an dich, machen uns glücklich, machen uns traurig und lassen uns dich nicht vergessen. Erinnerung ist das Einzige, was bleibt am Ende deines mühsam gewordenen Weges. Was tröstet diese Familie? Erinnerungen. Erinnerungen an vergangene bessere Tage. Und sie sagen, ja, das ist das Einzige, das bleibt. Was tröstet sie? Mitten in körperlichen Schmerzen? In der Trauer um einen lieben Menschen? In der Angst um Familienzusammenhalt oder die ungewisse Zukunft? Trost. Wer sehnt sich nicht nach Trost und nicht nur nach einer billigen Vertröstung? Der Apostel Paulus beginnt den 2. Korintherbrief genau mit diesem Thema. Wir hören daraus aus dem 1. Kapitel die Verse 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Herr Jesus, das ist dein Wort für uns heute Morgen. Nimm uns mit hinein in deinen Trost. Amen. In drei Abschnitten möchte ich mit Ihnen erkunden, was Paulus hier uns zum Thema Trost mit auf den Weg gibt. Das erste, Trübsal erleiden. In der aktuellen christlichen Musikszene, soweit ich sie überschaue, hat sich ein Trend durchgesetzt. Er heißt Lobpreis. Es geht um das, was man dann Anbetungslieder nennt oder Englisch Praise and Worship. Oft, nicht immer, aber geht es darum, ein besonderes Gefühl mit der Musik zu erzeugen, ein erhabenes Gefühl und darin dann Gottes Nähe auf besondere Weise zu erleben. Das ist das, was gerade so unsere Kreise prägt, aber das geht auch für Liebhaber klassischer Musik, die manchmal Ähnliches so bei Mozart oder Beethoven suchen, ein erhabenes Gefühl und darin dann Gott näher zu sein. Der Abschnitt, den wir jetzt gerade aus der Heiligen Schrift gehört haben, aus dem 2. Korintherbrief, beschreibt fast das Gegenteil. Auch hier wird Gott gelobt und gepriesen, aber nicht aus einem erhabenen Gefühl heraus, sondern aus der Trübsal. Gerade nicht aus einem Glücksgefühl, das man jetzt auch vielleicht noch musikalisch erzeugt hat, sondern aus einer nicht gesuchten, notvollen Enge. Und genau diese Situation machen die Leute dem Apostel Paulus sogar zum Vorwurf. Immer wieder, dass sie sagen, dass du dauernd in irgendeiner Not steckst, dass du so gar nichts Großartiges an dir hast, dass du gar kein mitreißender, charismatischer Prediger bist, dass du dauernd im Gefängnis sitzt und die Leute nicht permanent mit Wundern von deiner Bedeutung überzeugt. Paulus, du bist ein Loser. Und das passt doch gar nicht zu dem erhabenen Herrn der Welt, für den du als Apostel einstehen müsstest. Wie wirken wir Christen heute? Erwecken wir den Eindruck, dass es nach der Bekehrung automatisch besser wird, leichter? Komm zu Jesus und alles wird gut. Dann wäre unser Christsein so eine Art Lebensverbesserungsversicherung. Tendenz sorgenfrei. Aber was machen wir, wenn es nicht so einfach ist? Beamen wir uns dann auch mit euphorisierender Musik in eine höhere Bewusstseinsstufe? Ein bisschen Ekstase gegen den frommen Alltag? Gegen den frommen Frust? Oder klappen wir innerlich und äußerlich zusammen? Wie kann es sein, dass ich als Christ so unsäglich leiden muss? Körperlich und manchmal vielleicht noch schlimmer auch seelisch. Paulus spricht es offen an. Auch wir stecken in allerlei Trübsal. Das ist jetzt ein bisschen altmodisches Deutsch. Wir sagen nicht mehr allerlei. Aber es meint tatsächlich die Fülle. Das ist nicht nur ab und zu mal ein Zufallstreffer, sondern wir sind geplagt von allen möglichen Plagen. Die Heiligen in Korinth, also die von Gott auserwählten Zeugen in Korinth und der von Gott gesandte Apostel kennen jede Art von Trübsal, sagte er. Und damit sind zunächst gar nicht mal Krankheiten gemeint. Paulus beschreibt das Leiden, das Menschen in der Nachfolge von Christus erleiden. Also zusätzlich noch obendrauf zu dem, was sie sowieso als Päckchen schon zu tragen haben. Du willst Christ sein? Dass ich nicht lache. Du bist doch auch nichts Besseres. Mir hat diese Bemerkung eines Mitschülers, das ist jetzt lange her, das hat mich schwer getroffen und lange beschäftigt. Na, da hat dein Beten doch auch nichts genützt. Jetzt bist du doch genauso den Job los wie alle anderen. Wenn ich es richtig sehe, geraten Christen in unserem Land doch öffentlich zunehmend unter Druck. Ja, ich kriege schon mit, dass Menschen nach stabilen Überzeugungen suchen. Aber wer biblische Werte für verbindlich hält, gilt als intolerant, diskriminierend, fundamentalistisch. Die Schlagworte kann man fortsetzen. Es hat sicher damit zu tun, dass islamistische Gewalttäter bei vielen den Eindruck erwecken, jede Form religiöser Überzeugung ist eine feste Überzeugung, ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Also so ein bisschen religiös ist okay, aber wenn einer aus Überzeugung lebt, dann ist das gefährlich. Ich nehme das aufmerksam wahr, aber ich glaube, das ist immer noch was ganz anderes als die massive Verfolgung von Christen, wie sie Paulus erlebt hat oder wie sie in anderen Teilen unserer Welt üblich ist. Ich habe von Christen in Indien gelesen, Kalkutta. Denkt man immer, Indien ist doch irgendwie so eine Demokratie und tolerant. Ein ehemaliger Moslem ist zum Glauben an Jesus gekommen und er lädt jetzt andere Muslime ein, weil er begeistert ist von diesem Jesus, weil er es nicht für sich behalten kann. Aber das passt den örtlichen Mullahs nicht. Und darum schicken sie ein Foto rum von diesen jungen Christen. Auf alle Handys, die sie kriegen können, an alle E-Mail-Adressen, an alle Social-Media-Kontakte. Mit einem Foto, guckt mal, so sieht er aus. Und dann als Textunterschrift, stoppt ihn für immer. Können Sie sich vorstellen? Es wandert ein Foto von Ihnen, so durch die Social Media, stoppt ihn für immer. Wer ein Nachfolger Jesu ist, wird also nicht um den Weg Jesu herumkommen. Um den Weg, der auch durchs Leiden führt. Aber Jesus will uns mitten hindurchführen, so lässt er uns sagen. Ja, aber wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen. Und dazu gehören dann in zweiter Linie sicher auch unsere körperlichen und seelischen Schmerzen. Sie sind ja nah dran an dem, was Jesus selber auf seinem Passionsweg erlitten hat. Jesus Nachfolge heißt für Paulus und die Korinther und auch für uns auf der Hensoldshöhe nicht nur, aber auch Trübsal erleiden, ja. Aber, das ist das Zweite, es gilt auch das Zweite, Trost erfahren, nicht nur Trübsal erleiden, sondern Trost erfahren. Da kommt ein kleiner Junge weinend aus der Schule nach Hause. Ich sag denen da nichts mehr von Jesus. Keiner will was von ihm wissen. Die sagen immer, du bist ja doof. Wie kannst du an so einen Quatsch glauben, dass ein Mensch aus dem Grab rauskriecht? Die sind doch alle noch drin. Die Lehrerin hat zwar gesagt, dass es für mich gut ist, wenn ich daran glaube, aber in der Pause haben dann trotzdem alle gelacht. Der Kleine wirft sich in die Arme der Mutter. Sie drückt ihn fest an sich und sagt, weißt du, Jesus ist doch bei dir. Er ist stärker als all die anderen, die dich ausgelacht haben. Lass sie nur reden und lachen. Einmal werden sie es auch erkennen, dass Jesus der Sieger ist über den Tod. Gott selbst hat ihn aus dem Grab herausgeholt. So wird er es auch mal machen, wenn wir einmal sterben. Wirklich, Mama? Stimmt das wirklich? Fragt der Junge mit Augen, in denen doch wieder ein bisschen Hoffnung keimt. Ja, das stimmt. Darauf kannst du dich verlassen, immer. Du bist nicht dumm. Vertrau auf Jesus. Vielleicht werden ja einige von deinen Mitschülern das auch eines Tages entdecken, dass Jesus lebt und dass du keinen Quatsch erzählt hast. Jesus ist da. Er hilft dir und tröstet dich. Am nächsten Morgen verlässt der Kleine die Wohnung und er ruft der Mutter noch einmal zu. Mama, ich habe jetzt keine Angst mehr. Jesus geht ja mit. Tschüss. An dieser Geschichte wird deutlich, ja, der Trost des Glaubens braucht auch Menschen. Wie der kleine Junge seine Mutter hatte. Oder der Apostel Paulus seine Besucher im Gefängnis. Aber wir sind als Mitmenschen nur Zeugen des Trostes, Mittler, die etwas weitergeben, was sie selber geschenkt bekommen haben. Und das ist ja das Einzigartige unseres Glaubens. Wir dürfen an einen Gott glauben, der Vater der Barmherzigkeit ist, der sich nicht nur ein Mäntelchen der Barmherzigkeit umlegt, der sich das mühsam anlernen muss, auch freundlich zu den Menschen zu sein, sondern der Barmherzigkeit ist in seinem Wesen. Und im Griechischen steht dann hier sogar Plural. Ein Vater der Barmherzigkeiten, also nicht nur irgendwie, sondern im Plural, in der Fülle dessen, was er weitergeben will. Denn dieser Gott ist keine abstrakte Idee, kein philosophisches Gedankengebäude, kein höheres Wesen. Es ist der Vater Jesu Christi. Und durch Jesus wird er auch zu unserem Vater. In Jesus Christus erweist er uns seine Barmherzigkeit. Und so wird Gott zum Gott allen Trostes. Egal wie dick du in der Tinte sitzt, dieser Gott geht mit. Ins Gefängnis, ins Sterbezimmer, ins Krankenhaus oder auf den Friedhof, ins Klassenzimmer oder die Betriebsversammlung. Und auch in die einsame Wohnung, wo dir die Decke auf den Kopf fällt. Seit Jesus auf der Erde war, wissen wir, unserem Herrn ist keine Not fremd. Dieser Gott der Barmherzigkeit steigt ein in unsere Not. Er steht nicht drüber, sondern ist mittendrin. Ja, die Leiden Christi kommen reichlich über uns. So hält es Paulus fest. Aber wir werden auch reichlich getröstet in Christus. Wir dürfen ihn an unserer Seite wissen. Ja, wir können uns in ihm bergen. In einer Idee können sie sich nicht bergen, aber in einer Person, in diesem Jesus. Wir müssen nicht erst unsere Seele nach oben hieven, damit sie dann irgendwie entlastet wäre. Wir dürfen uns schon mitten in der Tiefe in ihm verkriechen und dort seinen Trost erfahren. Gegen den Augenschein ist Gott da. So wie am Kreuz. Als alle dachten, Gott hätte Jesus dort hängen lassen. Er sei ein von Gott Verlassener und Verfluchter. Da hat Jesus den größten Sieg der Weltgeschichte vollbracht. Den Sieg über alle Mächte des Bösen, über Hölle, Tod und Teufel. Und darum gehört auch das zum Trost des Glaubens. Unsere Not wird ein Ende haben. Oft schenkt es Gott schon mitten in unserer Zeit, dass wir von schwerer Krankheit genesen, dass mobbende Kollegen vielleicht gar nach der Kraft des Glaubens fragen. Aber auch dann, wenn sich irdisch keine Besserung mehr einstellt, dürfen wir wissen, unsere Not wird ein Ende haben. Wenn wir bei Jesus zu Hause sind, dann werden die Leiden dieser Zeit nicht mehr ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit der neuen Welt Gottes. Dann werden alle Tränen getrocknet. Der Gott allen Trostes tröstet uns in aller Trübsal mit einem Trost, den die Welt so gar nicht kennt. Und dann passiert noch etwas. Auch wenn die Trübsal, die Ängste und Schmerzen nicht etwas Schreckliches sind, es kann unser Herr damit trotzdem noch etwas Positives anfangen. Schmerz bleibt Schmerz und er ist nicht schön zu reden. Aber Jesus kann damit etwas anfangen. Er kann mit uns etwas anfangen, wenn wir durch Trübsale hindurch standhaft geblieben sind. Und darum heißt das dritte getröstet trösten. Als Paulus und Silas in Philippi im dunkelsten Kerker saßen, mit schwärzenden Wunden von den Schlägen ihrer Peiniger, die Füße im Block, da konnte Jesus sie dort im Kerker gebrauchen. Er brauchte sie als Zeugen für den Gefängnisdirektor und die obersten Schinder. Als Paulus wahrscheinlich in Ephesus in Haft ist, wird er im ganzen römischen Prätorium zum Zeugen für Christus. Ohne seine Haftzeiten wäre der Kerkermeister von Philippi nicht Christ geworden. Und die römischen Soldaten und kaiserlichen Beamten in Ephesus hätten nie von Jesus gehört. Vielleicht kann es darum auch für uns zu unserem Gebet werden. Herr, ich weiß nicht, warum ich so viel Schweres erleiden, erdulden muss. Aber vielleicht kannst du etwas damit anfangen. Zeig es mir. Paulus schreibt, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott, können wir nun auch euch trösten in eurer Trübsal. Ich glaube, dass wir solche Menschen nötiger haben denn je. Menschen, die nicht von oben herab gute Ratschläge geben, sondern Menschen, die wissen, was Not ist, aber auch, dass Gott mitten in der Not da ist und uns tröstet. Man kann niemand einfach Trost überstülpen. Die eigene Erfahrung mit Gottes Trost kann ich keinem anderen einfach in die Hand drücken. Das muss er nicht genauso erleben wie ich. Aber ich werde sensibel für die Not des anderen. Und ich weiß, dass man manchmal auch durchstrecken, durchhalten muss, bis man Gottes Trost entdeckt. Und ich kann auf Christus verweisen, auf sein Kreuz und den Weg, den er für uns gegangen ist, durchs Leiden zur Herrlichkeit. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wo ihr heute Morgen gerade so steht, so ganz persönlich. Ob ihr mitten in einem Kummer steckt und darin gefangen seid, oder ob ihr mit Gottes Hilfe euer Leid durchstanden habt. Ob ihr leicht mit dem Druck dieser Welt umgeht, oder ob es euch richtig niederdrückt. Jeder braucht einen etwas anderen Ton zur Ermutigung als Trost. Und ich merke, dass in der Predigt kann ich nicht jeden Ton treffen. Aber ich möchte euch an Jesus verweisen. Durch ihn wird uns Gott zum Vater der Barmherzigkeit, zum Gott allen Trostes. Ich wünsche euch das im Aufblick auf Jesus, unseren Herrn, den Trost, den ihr ganz persönlich braucht. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir bringen dir in einen Moment der Stille das, was uns gerade so richtig Kummer macht. Wir legen es dir ans Herz. Danke, lieber Herr, dass dir unsere Not nicht egal ist, dass du sie dir zu Herzen nimmst, dass du mit einsteigst in unsere Not. Hilf, dass wir dich erkennen an unserer Seite, ja, sogar als der, der uns trägt. Und dann lass uns neuen Mut fassen und hoffnungsvoll weitergehen. Und dann, Herr, mach du ein Ende mit aller unserer Not. Wenn es sein kann, jetzt schon. Und weck uns die Hoffnung auf das große Finale, in dem du alle Tränen trocknen wirst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.